Ja, auch ich wünsche allen einen guten Morgen, die ich noch nicht begrüßt habe, aber ich glaube, ich habe alle erreicht, aber auch alle, die zuhören, euch allen einen schönen Sonntag und herzlich willkommen hier. Ja, wir wollen heute weitermachen im Korinther 13. Ich habe letzte Woche den Start gemacht von Korinther 13, das Hohelied der Liebe. Da möchte ich aus einer anderen Perspektive nochmal darauf zurückkommen. Aber ich möchte zuerst noch zu Gott reden. Danke, Vater, dass du hier jetzt bist in unserer Mitte. Danke, dass wir zusammen auf dein Wort hören können. Danke, dass du zu uns redest. Gebrauche du mich. Lass mich ein Sprachrohr sein für dich. Und schenk du jedem von uns offene Herzen, jedem, der zuhört, dass dein Wort uns berührt, uns verändert, uns hilft, uns Mut macht, uns Trost gibt. Alles, was jeder Einzelne braucht. Danke für deine Liebe und für deine Treue. Du bist hier, mitten unter uns. Und dafür danke ich dir. Amen. Und zwar geht es heute weiter in 1. Korinther 13, ab Vers 8. Da steht, die Liebe hört niemals auf. Aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von ihnen ist die Liebe. Ganz am Anfang von unseren Versen heißt es, die Liebe hört niemals auf. Liebe ist zutiefst Gottes Wesensart, wie wir in 1. Johannes 4, Vers 16 sehen. Mal noch kurz aufschlagen, wer das möchte, kann das gern tun. Erstens Johannes 4, Vers 16. Da heißt es, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Also Gott hat Liebe zu uns. Eine ganz wichtige Wesensart Gottes. Gott ist Liebe und ein Wort zu uns. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also das ist das Geheimnis, was eigentlich mit Liebe verbunden ist. Nur wenn wir in der Liebe bleiben, bleibt Gott in uns und wir in ihm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch sich wie ein roter Faden durch den 1. Korintherbrief zieht. Wenn wir die Liebe aus der göttlichen Perspektive sehen, dann ist Liebe nochmal was ganz anderes als das, was wir als Menschen zustande bringen und fähig sind zu leben. Und ich möchte darum nochmal zurückgreifen auf die Aufzählung letzte Woche. Was ist Liebe? Wie lebt Liebe Gott, unser Schöpfer, der uns geschaffen hat? Wir sind ein Gedanke Gottes. In einem Lied heißt ja ein Genialer noch dazu. Aus dieser Vorstellung sieht Liebe Gottes nochmal ganz anders aus. Darum möchte ich die einzelnen Punkte von 1 bis 7, die einzelnen Erklärungen zu Liebe, aus der göttlichen Wesensart, aus dem göttlichen Charakter darstellen. Weil das, was wir das letzte Mal, was ich da weitergegeben habe, war eigentlich das, was wir als Menschen aufgefordert sind zu tun. Wie sieht Liebe aus? Ich möchte diese Verse jetzt nicht mehr vorlesen, sondern einfach nochmal diese einzelnen Gedanken, wie gütig und beneidet nicht, aus der göttlichen Perspektive erklären. Und wenn wir Gottes Langmütigkeit betrachten, dann müssen wir sehr klar feststellen, er hat eine sehr große Geduld mit mir und mit uns als Menschen. Wie viel Mal hätte Gott schon sagen, Wilfried, das, was du machst, ist absolut Käse, ich habe keine Lust mehr. Und wir Menschen machen das ja so. Gott ist langmütig, er hat eine Eselsgeduld mit uns. Und er geht viele Wege mit uns, die eigentlich im Klar sind, sie sind falsch. Aber Gott ist langmütig. Er hat große Geduld mit uns Menschen und wartet, bis wir ein Ja zu ihm haben und ihm gehorsam sind. Gottes Liebe ist gütig. Gott will das Gute für mich und für uns. Und auch das ist eine Wesensart Gottes. Er will ganz sicher nicht das Schlechte für uns. Wir haben vorhin in dem Lied gesungen, dass wir keiner Lüge glauben sollen. Und die größte Lüge ist, dass der Teufel uns einredet. Wir sind nichts, Gott ist nicht für uns da, er will uns nicht helfen. Gott will auf jeden Fall das Gute für uns. Und wenn ein anderer Gedanke kommt, dann müssen wir eindeutig sagen, es ist eine Lüge Satans. Gottes Liebe beneidet nicht. Gott muss nicht neidisch sein. Warum? Er ist der Schöpfer. Und jeder, der weiß, ein Töpfer zum Beispiel, wo ein Topf herstellt, der macht ihn so, wie er es für gut findet. Er wird all seine Liebe, all sein Wissen, sein Können da reinstecken, dass es gut wird. Und Gott hat es genauso mit uns machen. Deswegen, er braucht keinen Neid. Er ist unser Schöpfer. Gottes Liebe prahlt nicht. Gott muss niemand etwas vorführen. Er ist alles. Als Schöpfer gibt es keinen Neider, weil er hat alles geschaffen. Das ist das Geniale dabei. Oder er prahlt nicht. Gottes Liebe bläht sich nicht auf. Gott sagt, ich bin, der ich bin. Er braucht sich nicht aufblähen und sagen, oh, wer bin ich und was brauche ich? Nein, Gott ist der, er ist. Und auch hier sehen wir wieder seine Autorität über das ganze Universum. Gottes Liebe ist nicht unanständig. Bei Gott gibt es keine Hintergedanken. Er ist klar, eindeutig in allem. Wir Menschen neigen oft dazu, irgendwelche Dinge zu sagen und denken was anderes. Das sehen die Menschen nicht um uns herum. Bei Gott ist es ganz sicher nicht so. Er hat keine Hintergedanken. Er will das Gute für uns. Er ist klar und eindeutig. Und das, was in seinem Wort steht, das, was er sagt, ist eindeutig. Da gibt es nichts mehr rüber und über zu deuteln und zu rütteln. Gott ist klar, er braucht keine Hintergedanken und Unanständigkeiten. Gottes Liebe sucht nicht das Ihre. Und auch das ist eine geniale Wesensart Gottes. Gott gibt, er liebt, ohne auf sich sehen zu müssen. Warum hat Jesus seinen Sohn gesandt? Weil er uns liebt. Er hat nicht das Seine gesucht. Er hat gesagt, Mensch, die Menschen, die ich geschafft habe, kann man vergessen, die sündigen immer wieder. Nein, er hat die Voraussetzungen geschaffen, dass wir wieder zu ihm kommen können, weil er uns liebt. Gottes Liebe lässt sich nicht erbittern. Gottes Charakter ist nicht bitter zu werden, trotz meiner Ablehnung, trotz meines Ungehorsams. Wenn Gott bitter wäre, dann müsste er uns ständig unsere Sünden hinterhertragen, wie es viele Menschen praktizieren, dass eine Bitterkeit in Menschen drin ist, die sie anderen nachtragen, als sie verletzt sind oder keine Ahnung, was passiert ist und es nicht rauskommt. Bei Gott ist es ganz sicher nicht so. Er ist nicht bitter, er ist für uns und nicht gegen uns, trotz unserer Sünde. Gottes Liebe rechnet Böses nicht zu. Wenn Gottes Liebe Böses nicht zurechnet, dann heißt es, Gott ist Gnade. Es ist unverdient, was wir empfangen haben. Auch das ist so unglaublich genial, dass wir ja eigentlich am Boden versinken müssen. Weil Gottes Gnade ist wirklich unverdient. Ich habe es nicht verdient. Niemand hat es verdient, dass Gott gnädig ist. Gottes Liebe freut sich nicht der Ungerechtigkeit. Gott ist absolut gerecht. Gott ist ein gerechter Richter. Er ist 100% unbestechlich. Und von daher können wir auf sein Urteil vertrauen. Er wird immer das Richtige und das Gute und ein faires, ausgewogenes Urteil über uns sprechen. Aber letztendlich haben wir als Menschen auch den Einfluss darauf zu sagen, ja, ich möchte Kind Gottes sein, ich will seiner Stimme gehorchen, ich will mich auf das einlassen, was er sagt. Aber Gott als Gott ist absolut gerecht. Gottes Liebe freut sich der Wahrheit, weil Gott ist Wahrheit. Er wird uns nie was anderes auftischen, vor allen Dingen nie eine Lüge. Gott ist Wahrheit und wenn wir in seinem Wort lesen und vergleichen, was steht im Alten Testament, im Neuen Testament, es wird, auch wenn wir Menschen manchmal meinen, da ist ein Widerspruch da, es ist kein Widerspruch da. All das, was steht, passt zusammen, es ist Wahrheit. Alle Prophetien und Vorhersagen sind eingetroffen oder werden eintreffen. Gottes Liebe erträgt alles. Alle meine Schuld trägt sein Sohn. Er hat seinen Sohn gesandt, so lieb hat er uns, dass er alles erträgt. Gottes Liebe glaubt alles. Gott hat nur Gutes in uns gelegt. Jeden Menschen, den Gott schafft, hat er mit Gutem bestückt. Und wenn wir unser Leben betrachten, wie viel Gutes in unserem Leben, wie viele Begabungen sind verschüttet durch das, was in unserem Leben passiert ist. Da müssen wir nicht mal unbedingt was dazu können. Schon als Kind, was wurde in uns hineingelegt und der Gedanke Gottes in uns verschüttet. Gott glaubt alles, er glaubt an uns und will, dass wir das, was er in uns hineingelegt hat, erkennen und leben. Gottes Liebe hofft alles. Gottes Hoffnung ist, dass wir zu ihm umkehren. Das sagt er, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und warum? Weil er uns liebt. Gottes Liebe erduldet alles und das ist letztendlich der Gipfel auch in dem, was Gott für uns getan hat. Gott erduldet unsere Uneinsichtigkeit, unseren Spott über ihn, unsere Überheblichkeit, unsere Selbstgerechtigkeit und die Liste könnte man gerade weiter fortsetzen. Und was hat er getan? Er hat seinen Sohn gesandt, seinen einzigen Sohn und der ist für alles gestorben, für all das, was jeder Mensch auf dieser Erde getan hat. Für all das ist er gestorben, er hat die Voraussetzung geschaffen, dass tatsächlich die unverdiente Gnade empfangen werden kann. Und warum? Weil Gott Liebe ist. Nochmal, die Liebe hört niemals auf. Und jetzt kommen wir zu unserem Text, den wir heute behandeln wollen. Die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan werden. Weissagung, Sprachen oder Zungengebet, Erkenntnis sind jetzt in unserer Situation absolut erforderlich, solange wir hier auf dieser Erde sind und Jesus noch nicht mit seiner Braut, also mit der Gemeinde, vereint ist. Wenn das Vollkommene ist Jesus, kommt, sind diese Gaben nicht mehr erforderlich, weil dann ist alle Offenbarung da. Wir sind noch auf dem Weg, jeder von uns ist auf dem Weg und wir sind auch noch nicht am Ziel. Vieles, was wir jetzt erkennen und denken, dass wir mehr wissen wie andere zum Beispiel oder dass wir in Sprachen reden können und in Zungen reden, spielt am Ende, am Ziel, absolut keine Rolle mehr. Viel wichtiger, dass wir in Liebe verbunden sind. Das ist das Markenzeichen, das heute gelten soll und praktiziert werden soll. Die Welt, die Menschen um uns herum müssen sehen. Seht, wie sie einander lieb haben. Das soll das Markenzeichen sein eines jeden Christen und jeder Gemeinde, jeder Gruppierung, dass die Menschen sehen, seht, wie sie einander so lieb haben. Und wenn ich mich betrachte, dann habe ich schon oft dieses Ziel außer Acht gelassen und mich verhalten, dass andere sehen, sie haben sich doch nicht ganz so lieb. Und wie viel Gemeindespaltung und Unfriede in Gemeinden, in Familien, die sich Christen nennen, gibt es und die Leute von außen beobachten uns und sehen nicht, dass sie einander lieb haben. Darum lasst uns in dieser Sache umkehren, dass es sichtbar wird. Zu allen Zeiten hat Erkenntnis getrennt, auch das ist bekannt. Der eine hat Erkenntnis über der Taufe so, über das Abendmahl so und man kann sich in die Haare kriegen darüber. Wenn wir aber dasselbe Ziel haben, nämlich dass Jesus unser König ist, dann finden wir durch die Liebe einen Weg miteinander, können voneinander lernen. Jesus zum König haben heißt, sich ihm ganz unterordnen. Es geht nicht darum, einen Gottesdienst zu zelebrieren, sondern sein ganzes Leben unter Gottes Führung zu stellen. Nicht für Gott etwas tun, das heißt, ich tue was, ich predige hier, ich bin der Anbetungsleiter oder ich mache Anbetung für die Gemeinde, ich tue dies, ich tue jenes, um das geht es überhaupt nicht. Im Alten Testament finden wir es oft, ich verachte eure Gottesdienste. Und warum? Weil keine Liebe da war, weil sie Gott nicht mehr geliebt haben und auch nicht einander geliebt haben. Wenn wir Gott nicht mehr lieben, dann haben wir auch keine Autoritäten, keine Kraft mehr, einander zu lieben. Wir sollen es umgekehrt tun. Wir sollen umkehren. Gott will durch mich etwas tun. Ich bin unter Gottes Führung und Leitung. Das soll unsere Motivation sein, überhaupt irgendwas zu tun im Reich Gottes. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir oft am Rande dessen, dass wir irgendwas tun, wie die Israeliten über Jahrhunderte Gottesdienste gefeiert haben und Gott war schon lange nicht mehr da. Können wir hier auch machen. Keine Konfession, keine Denomination kann für sich beanspruchen, allein richtig zu sein. Jeder hat ein Stück erkannt, nur Jesus. Und die Liebe zu ihm verbindet uns in Liebe untereinander. Wer nur mit seinem Wissen auftrumpft, schafft Uneinigkeit. Ein weiteres Wort, über das ich noch nicht gesprochen habe, ist Weissagung. Auch das gehört zu den drei Dingen, die einmal aufhören werden. Und Martin, Dave und ich, wir treffen uns ja jeden Donnerstag. Wir haben über diesen Text letzten Donnerstag gesprochen und festgestellt, wo findet bei uns eigentlich Weissagung statt oder Prophetie. Ich will nicht sagen, dass es gar nicht stattfindet, aber es ist sehr unterbemittelt und kommt nicht besonders arg zum Ausdruck, dass hier Weissagung stattfindet. Und eins ist auch ganz klar, Weissagung heißt, ich spreche etwas über die Gemeinde oder über irgendeine Person aus. Und das schon mal zu tun, ist manchmal sehr herausfordernd und unangenehm, weil Weissagung heißt nicht immer, dass es nur positiv ist, sondern Weissagung soll ja dazu dienen, dass wir als Gemeinde und als Menschen auf dem Kurs bleiben, auf dem richtigen Weg bleiben. Und Gott hat zu allen Zeiten Propheten geschickt, die zum Volk Gottes geredet haben. Und sie haben in den meisten Fällen etwas gesagt, was den Leuten nicht unbedingt angenehm war. Aber an alle Leute, und eigentlich kann jeder in irgendeiner Weise eine Weissagung, eine Prophetie aussprechen, an alle Leute, die das praktizieren oder denen es Gott aufs Herz legt, du solltest zu dieser oder jener Person gehen, du solltest hier in der Gemeinde etwas sagen, möchte ich sagen, ihr seid in der Pflicht, das zu tun, weil Gott hat euch den Auftrag dazu gegeben. Aber ihr seid nicht in der Pflicht, darüber zu machen, dass das, was ihr gesagt habt, auch umgesetzt wird. Derjenige, die Gemeinde, die angesprochen ist, ist verpflichtet, diese Aussage zu prüfen. Und es heißt ja, prüft alles und das Gute behaltet. Wenn wir als Menschen die Weissagung üben, die Prophetie aussprechen, das zurückhalten, was Gott uns gesagt hat, machen wir uns schuldig. Aber wenn wir es getan haben, sind wir aus dieser Pflicht raus und der Mensch, die Gemeinde, muss letztendlich ihren Teil dazu tun, um dem gerecht zu werden, wenn es von Gott kam. Und wie gesagt, in der Bibel heißt es, prüft alles. Wenn wir geprüft haben und es trifft nicht zu, okay, dann ist es so. Aber wenn wir geprüft haben und es ignoriert haben, fällt es letztendlich auf uns zurück, so wie wir es auch am Volk Gottes sehen und vielleicht auch bei manchen unserer Zeitgenossen sehen, der eine gute Start gemacht hat und dann aus irgendwelchen Gründen wieder weggefallen ist und sich von Gott distanziert hat. Weiter die Verse 9 und 10, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Alles, was wir tun, und wenn wir noch uns so weise und klug fühlen, alles, was wir tun, ist Stückwerk. Wenn Jesus da ist, ist das Stückwerk erledigt. Dann sehen wir die Zusammenhänge, das Ganze. In Vers 11, als ich ein Unmündiger oder ein Kind war, redete ich wie ein Unmündiger oder wie ein Kind, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Wir wachsen im Glauben vom Kind zum Erwachsenen. Und ganz egal, ob ich zum Glauben gekommen bin, als 60-Jähriger fange ich trotzdem wie ein Kind an, im Glauben zu wachsen. Wenn wir frisch im Glauben sind, können wir vieles noch nicht so verstehen. Wir lernen ein Leben lang. Selbst wenn man Opa ist, kann man noch lernen. Und das Interessante ist, und jeder, der Kinder hat, weiß es, Kinder denken anders als Erwachsene. Manches ist ein großer Vorteil, mal so zu denken wie Kinder. Wir Erwachsenen haben vieles sehr kompliziert gemacht. Für Kinder ist alles sehr, sehr viel einfacher. Es ist ein Vorteil, wenn wir auch als Erwachsene auch unbekümmert und vertrauensvoll uns Gott zuwenden. So wie Kinder zu ihrem Vater oder zu ihrer Mutter in einer großen Unbekümmertheit kommen können und Dinge vorbringen können, wo man als Eltern dann nur den Kopf schüttelt, wie könnt ihr nur. Aber genau so sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Wir sollen den kindlichen Glauben haben. Weil das ist eigentlich das Wichtige, dass wir lernen, einen kindlichen Glauben zu Gott zu haben. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, und von daher das Bild, das wir betrachten, Wir sollen im Glauben wachsen. Wir sollen stark werden im Glauben. Wir sollen mündig werden. Und wenn wir mündig sind, dann können wir eigenständig unseren Glauben leben. Wir brauchen nicht, dass uns jeden Sonntag jemand etwas vorredet und sagt, diese Woche musst du dies und jenes tun, sondern wenn wir mündig sind, haben wir einen eigenständigen Glauben und können, ohne dass wir hier in einer Predigt sitzen, mit Gott existieren. Wie viele Christen auf dieser Welt gibt es, die dieses Privileg nicht haben, dass sie hier in einem Gottesdienst sitzen können und sich was anhören können, was durchaus nicht verkehrt ist. Aber wenn wir allein sind und unter Verfolgung stehen, dann müssen wir unseren Glauben so leben, dass er trotzdem da ist. Es ist zwar gut und wichtig, dass wir Brüder und Schwestern an unserer Seite haben, aber dass wir deswegen immer einen Gottesdienst haben jede Woche, das ist niemals gewährleistet. Von daher sollte unser Ziel sein, tatsächlich erwachsen zu werden und mündig werden, dass wir auf eigene Füße stehen können und nicht abhängig sind von irgendwelchen Wind der Lehre, sondern Gott wird uns den Weg zeigen. Das soll unser Bestreben sein. In Vers 12 nennt Paulus ein Beispiel, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Zur Zeit von Paulus hat es noch nicht so geniale Spiegel gegeben wie heute, dass ich vor einem Spiegel gestanden bin und genau gesehen habe, wer ich bin. Die Spiegel damals waren eher verschwommen, matt und bei weitem noch nicht das, was es heute war. Und von daher stimmt das Bild. Wenn wir damals in einen Spiegel geschaut haben, dann war es oft rätselhaft. Wer ist das? Man hat die Umrisse erkannt, manchmal auch ein bisschen konkreter, aber die Feinheiten hat man ganz sicher nicht erkannt. Dazu war der Spiegel nicht klar genug. Wenn wir dann heute oder wenn wir dann ihm von Angesicht zu Angesicht begegnen, dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Wenn wir Jesus Gott gegenüberstehen, dann sind alle Unklarheiten weg. Wir werden mit ihm zusammen sein, wie damals Adam und Eva mit ihm geredet haben. Wir können mit ihm in Kontakt treten, wenn er wiederkommt. Dann ist genau das, was wir hoffen. Und dann können wir sagen, jetzt erkenne ich stückweise, aber dann werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. All das, was mein Wissen war, werde ich sofort klar sehen, war alles nur ein Stück weg. In Vers 13 zum Schluss. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Ich weiß nicht, ob das jedem so bekannt ist. Das ist ja der Wahlspruch von dem christlichen Fußballclub für den TSG in Hoffenheim. Glaube, Hoffe, Liebe. Ne? Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, aber dieses Wort haben sie damals genommen als christliches Erkennungsmerkmal. Kann man sehen, wie man will. Auf jeden Fall, das ist mir sofort eingefallen, wo ich das gelesen habe. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist Liebe. Woran wir hier geglaubt und gehofft haben, wird bei Jesus in seiner Gegenwart in Erfüllung gehen. Und das ist das Schöne. All das, was ich geglaubt und gehofft habe, wird in Erfüllung gehen. Und die Liebe, die das Größte ist, wird bleiben. Die Liebe wird auch in der Gegenwart Gottes da sein und bleiben. Die darf nicht vergehen. Gottes Liebe ist ewig und unveränderlich. Und von daher, diese Liebe, die Gott uns gibt, soll auch zu unserer Liebe werden. Wir dürfen wirklich lernen, damit umzugehen und uns motivieren lassen, uns gegenseitig ermutigen und es vorleben. Wenn wir Liebe geben, werden wir selten Hass entgegnet bekommen, sondern Liebe gewinnt und überzeugt andere. Wenn es aber keine Liebe ist, dann wird es natürlich nicht positiv sein. Die Liebe ist das Größte. Und von daher möchte ich damit zum Schluss kommen, dass die Liebe Gottes in unserem Leben immer mehr Gestalt annimmt und wir lernen, das noch viel mehr in die Waagschale zu werfen. Gerade in unserer Zeit, wo Liebe Mangelware ist oder Menschen einer Liebe nachrennen, die vielleicht vordergründig mal Erfüllung bringt, aber keine Tiefe hat. Sobald irgendein Ereignis rum ist, dann ist die Liebe wieder weg. Wir haben in Gott beständige Liebe, die ewig bleibt. Amen. Danke, Vater, für dein Wort. Danke, dass du uns deine Liebe geschenkt hast und wir damit leben und umgehen können und sollen. Wach du über unser Leben, dass es stattfindet, dass wir Männer und Frauen sind, die Liebe üben, die lernen, damit umzugehen, in unserer Familie angefangen bis in die Gemeinde mit unseren Mitmenschen. Danke, Herr, dass du uns hilfst, auch zu unterscheiden, was ist falsche Liebe, was ist Liebe, die manipuliert, sondern echte Liebe, die von dir kommt. Danke, dass du Weisheit gibst, uns leitest und führst und uns wirklich mit dem erfüllst, dass Liebe in unserem Herzen ist, dass die Menschen sehen, wie sie einander lieb haben. Danke, dass du das tun wirst. Amen.